sie ist Unternehmerin jetzt, sie ist selbstständig und sie steht aber trotzdem zu ihrer Weiblichkeit. Und ich finde, gerade das macht einen weiblichen Entrepreneur aus, dass man eben sich nicht dafür schämen muss und nur im Rollkragenpulli rumlaufen muss, wenn man beruflich erfolgreich ist.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
Hallo Düsseldorf, hier ist Max und ich freue mich sehr, dass ihr in Folge 4 unseres Podcasts mit dabei seid. Wir sprechen ja jede Woche mit einer inspirierenden Persönlichkeit aus unserer Stadt über ihre Arbeit und ihren Antrieb. Ja, und unseren heutigen Gast, den habt ihr gerade im Intro schon gehört. Es ist die Unternehmerin Tessa Saueressig. Sie hat die Agentur Comtessa gegründet und sich dabei auf Influencer-Marketing spezialisiert. Sie organisiert also quasi die persönliche Empfehlung von Produkten via Instagram. Dieses Geschäftsmodell, das gibt es ja erst seit ein paar Jahren, eigentlich erst seitdem das soziale Netzwerk so erfolgreich geworden ist. Und alle von euch, die auf Instagram unterwegs sind, haben dort bestimmt schon mal jemanden gesehen, der oder die ein Produkt bewirbt, gerne noch manchmal mit einem Rabattcode dazu. Ich habe Tessa eingeladen, um mal zu verstehen, wie eigentlich das Business dahinter funktioniert. Sie managt nämlich mittlerweile mehr als 40 sogenannte Influencer, also Persönlichkeiten, die auf Instagram eine große Reichweite haben. Und das Spannende ist, viele davon kommen hier aus Düsseldorf und Umgebung. Im Gespräch gleich verrät euch Tessa, was Influencer verdienen, nach welchen Kriterien sie ihr Portfolio aufstellt und warum Freundschaft dabei eine wichtige Rolle spielt. Außerdem haben wir auch über die Kritik an Influencern gesprochen und dabei hat sie mir erzählt, dass eine der Frauen, die sie betreut, von dem Comedian Oliver Pocher in aller Öffentlichkeit für ihre Arbeit verhöhnt wurde. Wie sie damit umgeht und warum sie findet, dass sich erfolgreiche Unternehmerinnen ruhig sexy präsentieren sollten, all das hört ihr jetzt in diesem Podcast. Außerdem gibt's wie immer am Ende noch einen Tipp, heute wie ihr euer Unternehmen erfolgreich auf Instagram vermarkten könntet. Danke an die Art Düsseldorf, dass sie uns auch bei dieser Folge unterstützen und euch allen jetzt viel Vergnügen bei dem Gespräch mit Tessa Saueressig. Hallo Tessa, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, hallo.
Wie geht's dir?
Gut.
Wir haben ja bei uns im Podcast immer das kleine Ritual, dass wir mit einem kleinen Q&A beginnen. 5 Fragen in aller Kürze. Bist du startklar?
Yes.
Wie bewertest du den Kleidungsstil der Düsseldorfer?
Cool, sophisticated und progressiv.
In welchem Laden gehst du in Düsseldorf aktuell am liebsten shoppen?
Von Jades, apropos Bräuninger, da lasse ich mich super gerne inspirieren, aber ich gehe auch sehr gerne zu Zara und zu kleinen inhabergeführten Boutiquen, wirklich von bis.
Wie viele Stunden verbringst du am Tag mit dem Smartphone?
Zu viele. Das Smartphone liegt immer neben dem Laptop, also WhatsApp ist dann immer an, man muss hin und her schreiben wegen Remindern oder wegen irgendwelchen Absprachen, Deadlines, Briefings. Das heißt also im Prinzip 7-8 Stunden, aber immer wieder halt parallel zu Calls, zu E-Mails. Es ist so ein ongoing Objekt, das man die ganze Zeit neben sich trägt und hat.
Was ist dein aktuell liebster Instagram-Kanal?
Alle von meinen Influencern. Mich inspiriert aktuell aber auch sehr der IG-Account von Keep Lovin. Das ist eine inhabergeführte Boutique in Köln. Die machen das super sympathisch. Also sowohl, dass sie ihr Business vorantreiben durch Instagram und das mit sehr vielen Stories und sehr bunt und sehr inspirierend transportieren, aber auch sie als Unternehmerin zeigt ihren persönlichen Alltag mit Kind, mit Familie, was sie für Projekte hat, wie sie daran arbeitet. Das finde ich sehr inspirierend.
Okay, Keep Lovin' aus Köln.
Ja.
Und letzte Frage zum Einstieg. Welcher Ort in Düsseldorf hat für dich den höchsten Instagram-Faktor, also ist Instagrammable?
Pempelfort, ja. Die ganzen süßen kleinen Brunch-Spots und aber auch Le Flair und trotzdem die kleinen Ecken und finde ich sehr, sehr schön mit den Parks.
Wohnst du da auch?
In Düsseldorf, sehr nah an Pempelfort dran.
Okay. Du bist ja Chefin einer Influencer-Marketing-Agentur. Mhm. Vielleicht mal für alle Leute, die nicht genau wissen, was du da eigentlich machst, was das für eine Branche ist. Stell dir vor, du würdest es deiner Oma erklären, was du beruflich machst. Ja, mal ganz simpel, was tust du eigentlich?
Ja, ich musste es tatsächlich meiner Oma und meinem Vater erklären, weil mein Vater etwas älter ist. Er hat mich mit 42 bekommen. Dementsprechend musste ich ihm auch, weil er keine Internet-Generation ist, beziehungsweise auch nicht wirklich damit vertraut ist, was Apps überhaupt bedeuten, musste ich ihm das wirklich von Grund auf erklären und sagen, im Prinzip stell dir vor, die Werbeschaltung von Modezeitschriften wie die Gala, die eine Anzeige schalten und wir machen das auf einer sehr persönlichen Ebene mit Persönlichkeiten, mit Celebrities, mit Stars und Sternchen, weil Influencer für die natürlich auch kein Begriff ist, den die herleiten können. Und wir sind dafür da, die Schnittstelle zwischen der Marke, die halt eine Anzeige, sag ich mal, schalten möchte, und der Persönlichkeit, dem Influencer, zu bilden und sind für die Influencer PR, für das Management der Schaltungen zuständig, für klassische PR und für Events und Workshops und so weiter zuständig.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, vermittelst du Marken, die auf dich zukommen und eine bestimmte Botschaft loswerden oder ein Produkt bewerben möchten mit Influencern, also mit Stars, Sternchen, mit Menschen, die eine große Reichweite haben, zum Beispiel auf Instagram.
Ja, wir sind die Schnittstelle, managen natürlich vor allem die Influencer, aber sind auch zur Beratung von Marken und Brands zuständig.
Und wenn du wir sagst, meinst du ja Comtessa, dein Unternehmen, wie groß ist das im Moment?
Wir sind noch sehr klein. Also wir sind noch ein Start-up mit drei Personen insgesamt. Aber wir wachsen sehr gesund und das macht Spaß zu sehen, wie wir wirklich von Jahr zu Jahr stetig wachsen.
Wo arbeitet ihr hier in Düsseldorf?
Im Coworking Office Spaces in der Ratinger Straße.
Okay, und ihr seid drei fest, also du als Gründerin natürlich und die anderen beiden sind festangestellt oder?
Nein, also eine Praktikantin und eine Halbtagsstelle, genau.
Worin unterstützen dich die beiden so?
Die Praktikantin vor allem im Ablegen der Insights der Influencer, sprich jeder Influencer hat ja eigene Kriterien und Insights, also Werte, KPIs, die man oder Kennziffern, die man halt bemessen kann. Wie groß ist der Deutschlandanteil des jeweiligen Influencers? Wie groß ist seine Reichweite? Also gemessen an der tatsächlichen Reichweite der Stories, der Posts. Diese Ablage ist super wichtig, weil wir die ja immer wieder an die jeweiligen Marken aktualisiert rausschicken müssen. Dann Akquise-Mails jeden Tag, eine Vielzahl an Akquise-Mails. Das tägliche To-Do bei der Organisation von Events, bei der Organisation von verschiedenen anderen Projekten. Also da gibt es wirklich viel zu tun.
Kannst du uns vielleicht einmal ein konkretes Beispiel geben, vielleicht auch woran du aktuell arbeitest, wie ein Unternehmen mithilfe von Influencern eben Produkte vermarktet? Wie genau sieht das konkret aus?
Ein konkretes Beispiel, zum Beispiel Celloblue aus Frankreich, ist eine französische Brand. Mit denen arbeiten wir schon long term, also auf einer Langzeitbasis, seit, ich glaube, 2 Jahren zusammen und haben monatlich mit, ich glaube, 3 oder 4 Influencern 3 Stories, also recht eine große Anzahl an Werbung. Das heißt, mindestens 3x3 Stories im Monat und das schon auf 2 Jahre verteilt. Teilweise hatten wir auch mal 4 Influencer oder mehr. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber wirklich 3 Feste, die das schon seit 2 Jahren machen. Und Carina beispielsweise ist eine Influencerin, die hat fast 500.000 Follower. Die hat damals angefangen, da hatte sie 250.000 und ist wirklich ein großer Fan des Produkts. Sie hat das schon, bevor sie das als Werbepartner hatte, tatsächlich benutzt.
Was genau ist das für ein
Produkt? Das ist ein Antizellulite-Produkt, also wirklich für alle Frauen gedacht, die Probleme mit Dehnungsstreifen, mit Zellulite, Orangenhaut und so weiter haben. Und dieses Produkt gibt es schon viele Jahre, ist in Frankreich auch sehr, sehr bekannt, aber im deutschen Markt war es noch nicht angekommen, beziehungsweise noch nicht so bekannt. Carina kannte es tatsächlich, weil sie aber auch in Frankreich studiert hat und hat das damals schon seit 2016 benutzt, also schon 1-2 Jahre, bevor sie damit angefangen hat, mit uns zu kooperieren, mit Celloblue zusammen. Und das ist ein Produkt, was wir tatsächlich wöchentlich bewerben und was aber in der deutschen Community auch sehr, sehr gut ankommt und sehr gut angenommen wird. Und da schauen wir jede Woche, worauf ist der Fokus, welches Produkt wird beworben, wie kann es schön umgesetzt werden, dass der Content perfekt ausgespielt wird, aber auch zu der jeweiligen Influencerin passt. Die eine hat beispielsweise nur Dehnungsstreifen und die andere hat eher Probleme mit Orangenhaut. Und da muss man das ja immer so jeweils auch so dem Produkt, das vielleicht eine Neuheit oder neues Logo, neues Branding, und dementsprechend wird das immer ausgerichtet.
Und du sagst, sie buchen Stories, also für die Leute, die jetzt nicht jeden Tag bei Instagram unterwegs sind, das sind ja diese Hochkant-Videoclips, würde ich jetzt mal übersetzen, die für 24 Stunden auf einem Profil sichtbar sind. Mhm. Und für mich ist so eine typische Story so zwischen 5 und 15 Takes, also ein Take hat 15 Sekunden lang. Kannst du uns verraten, wie teuer das ungefähr ist für eine Marke? Also nehmen wir mal diese Franzosen, wenn die jetzt eine Influencerin von dir buchen, was zahlen die da ungefähr für, damit sie für dieses Produkt wirbt?
Das ist ja so unterschiedlich. Das wird wirklich an diesen Insights, die ich eben kurz erwähnt habe, gemessen. Sprich, der Fit muss für die Brand ja gegeben sein. Also wie hoch ist der Deutschlandanteil? Was möchten die überhaupt für einen hohen Deutschlandanteil haben? Möchten sie eher, sage ich jetzt mal, den deutschen Markt bespielen, den österreichischen, den Schweizer oder doch vielleicht international eine Kampagne ausfahren? Möchten sie die jüngere Zielgruppe ansprechen? Wie hoch soll die Reichweite sein? Dann hängt es ja auch von Influencer zu Influencer ab. Wie ist seine Story-View-Anzahl? Da kann es ja von, sage ich mal, 5.000 Views bis hin zu 280.000 Views pro Story, pro Clipping gehen, also pro Snippet. Mhm. Und von daher ist es super unterschiedlich. Das kann man jetzt so pauschal gar nicht beantworten.
Aber nehmen wir es mal aus dem Vergleich mit Magazin, also mit Print. Du hast ja den Vergleich mit der Gala vorhin gezogen.
Ja.
Da wird man ja für eine Seite als Anzeige mehrere 10.000 Euro zahlen.
Ja.
Ja, würde ich jetzt mal schätzen.
Locker 20.000
würde ich schätzen.
Ja, ja.
Wie ist es dann beim Influencer-Marketing? Ist es vergleichbar oder?
Also das Gute ist ja im Influencer-Marketing, dass man wirklich alles tracken und alles messen kann. Das kann man bei einer Gala-Anzeige nicht. Du kannst danach nicht sehen, wie viele Leute haben wirklich diese Seite sich angeschaut, wie viele Links wurden auf die Homepage generiert. Außerdem hat ein QR-Code, aber die wenigsten benutzen den dann tatsächlich, wenn sie ein Magazin aufschlagen, sondern sie gehen dann aktiv vielleicht irgendwie mit ihrem Handy auf die jeweilige Website oder den Online-Shop und kaufen eventuell dann diese Hose, die in der Anzeige zu sehen ist, aber man kann es halt nicht messen, man kann es nicht wissen. Beim Influencer-Marketing ist ja Fluch und Segen zugleich, dass man wirklich alles messen kann. Du kannst genau sehen, wie viele haben es geliked, wie viele haben es kommentiert, was wurde kommentiert, wie ist die Klickanzahl der Links, also Swipe-Up-Links zum Online-Shop, wie oft wurde der angeklickt und wie viele haben auch wirklich gekauft, dadurch, dass wirklich jeder Influencer nicht immer, aber häufig einen Code bekommt, einen speziell angelegten Code, mit dem man dann beim Warenkorb am Ende das Produkt mit dem jeweiligen Code vergünstigt kaufen kann. Das ist dann so das ist quasi nochmal ein Benefit,
so ein Rabattcode,
ja, genau,
quasi, ja?
Genau.
Der auch genau zeigt, dass ich über diese bestimmte Influencerin zu dem Produkt gefunden habe.
Das zeigt der Swipe-Up-Link, dass man dazu quasi, das kann der tracken, aber dass man wirklich auch was gekauft hat und nicht nur quasi geschaut hat, sondern letztendlich auch den Warenkorb abgeschlossen hat und bezahlt hat und mit diesem Code diesen Rabatt generiert hat, aber versteckt ist natürlich da auch drin zu sehen, okay, wie viele Codes wurden eingegeben und wie viele Abverkäufe wurden durch diesen Influencer XY generiert. Und am Ende hast du dann halt eine Anzahl an Codes, die über eine Story, die 24 Stunden lang online ist, generiert wird und siehst, okay, wie erfolgreich, also das ist ja dieser Fluch in dem Fall, man misst dann halt den Erfolg anhand der Code-Einlösung. Bei einer Gala-Anzeige ist das halt was anderes, da misst man den Erfolg eher über Image, beziehungsweise man ist visibel, man sieht irgendwie die Brand, es hat eine starke Brand-Awareness, man ist in der Gala vorhanden, aber man weiß ja gar nicht, wie ist denn der Output jetzt letztendlich gewesen. Und beim Influencer-Marketing gibt es knallharte Zahlen.
Und kannst du uns da auch mal eine knallharte Zahl einfach so als ein Beispiel nennen, was ein Unternehmen zahlt für so eine Story-Bewerbung?
Also ins Blaue hinein, es gibt Stories, die werden auch mit 5.000 Euro beziffert, dann hat der Follower aber vermutlich circa 1 Million oder 1,5 Millionen Follower und hat aber auch eine Reach von Story-Views um die 300.000 bis 400.000. Also es kommt da immer so ein bisschen drauf an. Das ist wirklich, also es gibt natürlich auch Stories, die werden halt nur mit 300 Euro beziffert. Also das ist wirklich von bis.
Und du verdienst auf Provisionsbasis quasi als Zwischenhändlerin das Geld für Comtessa.
Genau, wir sind als Agentur provisionsbeteiligt.
Und wenn man sich so auf deiner Homepage umschaut, hast du ja über 40 Influencer und Influencerinnen, mhm, vor allem in deinem Portfolio. Was bringen denn diese Leute mit? Also wonach suchst du zum Beispiel Leute aus, für die du arbeitest?
Zum einen die Insights sind super wichtig, also zu schauen, okay, wie sind die Zahlen des jeweiligen Influencers? Das ist essentiell. Zum anderen ist natürlich immer ein Nischeninfluencer super spannend und gut fürs Portfolio, weil jeder Influencer bei uns einen bestimmten Bereich abdeckt und für eine gewisse Zielgruppe steht. Und das finde ich halt auch so spannend und das macht unseren Pool auch so vielseitig und so schön, weil wir wirklich von einer Influencerin, die 20 Jahre alt ist, bis hin zu einer Influencerin, die über 60 ist, alles abdecken. Von Lifestyle über Nachhaltigkeit bis hin zu Psychologie decken wir wirklich auch verschiedene Themen ab und jede Brand findet somit den passenden Fit.
Und du schreibst ja auf der Homepage, dass du auch freundschaftlich verbunden bist, mhm, mit denen. Also wie muss man sich das vorstellen? Sind das so Buddies von dir, die sagen, Mensch Tessa, ich will jetzt auf Instagram groß werden und brauche eine Managerin, wollen wir das nicht machen? Oder wie genau findet dann diese professionelle Beziehung statt?
Die Herangehensweise ist unterschiedlich. Teilweise habe ich Influencer seit Tag 1 bei Comtessa im Pool, die ich damals bei meinem Ex-Arbeitgeber Thomas Sabo kennengelernt habe, als ich noch als internationale PR-Managerin tätig war.
Thomas Sabo sind die mit den Ketten, ne?
Zum ja, Beispiel. Also Schmuckbrand, genau. Ja. Und die sitzen in Lauf an der Pegnitz in Nürnberg und dort habe ich als internationale PR-Managerin gearbeitet und auch das Influencer-Marketing aufgebaut. Damals, 2015, hat das noch in den Kinderschuhen gesteckt und man wusste gar nicht, wie man da herangehen soll. Und damals durfte ich da mitwirken, was ich super spannend fand. Und ich habe gleich gemerkt, ich habe da Lust drauf, ich habe da auch ein Talent für. Und mir hat das super viel Spaß gemacht. Und ich habe bei den Events natürlich dann die Influencer betreut, Influencer Relations aufgebaut, die verstärkt. Und daraus sind Freundschaften entstanden. Und daraus ist dann auch teilweise von den Influencern die Idee gekommen, warum machst du dich nicht selbstständig? Und die haben dieses Vertrauen in mir gehabt und haben gesehen, wie ich arbeite. Und das ist als Startup ja auch nicht üblich, dass dann wirklich die Top-Influencer direkt zu einem kommen, bei einem unterschreiben und im Pool sind. Und da hatte ich natürlich einen Benefit. Und darauf aufbauend habe ich bei diversen Events, Fashion Weeks, die Kontakte verstärkt zu neuen Influencern, die dann halt auch teilweise entweder gefragt haben oder ich habe es angeboten und so ist es dann entstanden. Und ja, es ist alles auch also wirklich ein Personal Business. Das heißt, alles ist sehr, sehr persönlich aufgebaut. Das ist in dem Bereich auch generell sehr wichtig, dass man die Kontakte verstärkt, dass man das einfach sehr persönlich auch aufbaut. Und das ist mir da in dem Bereich gut gelungen und bin mit denen auch wirklich auf freundschaftlicher Basis verbunden. Das heißt, dass man mit denen auch zusammen mal verreist zu New York Fashion Week und dort auch dann privat abends essen geht natürlich und sich mit denen austauscht und ja sehr viel über die jeweiligen Personen natürlich auch einfach weiß und die auch über mich. Und das ist ein persönliches Business, ja.
Wenn du jetzt mal so die Reichweite zusammenrechnen würdest, also die Gesamtfollowerzahl von deinem Portfolio, wie weit käme man da? Wie viele Millionen Follower sind das?
Wirklich geschätzt? Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde schätzen 7 bis 8 Millionen, ja.
Also ist auch schon irgendwie eine gewisse Macht, die du da hast mit deinen Influencern, oder?
Ich würde nicht sagen, dass die Macht bei mir liegt, sondern letztendlich ist es super wichtig, dass der Influencer seine Reichweite nutzt und diese Reichweite auch richtig, sag ich mal, einsetzt. Natürlich sind wir beratend da und natürlich sprechen wir auch mal wieder über neue Projekte und neue Themen und verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Reichweite auch eventuell karikativ nutzen kann. Aber die Entscheidung liegt ja beim Künstler letztendlich.
Ah, du würdest die als Künstler bezeichnen. Ich dachte, das wären primär Menschen, die Werbung machen im Auftrag von Marken.
Das sind schon Künstler, das sind Talente, das sind Kreative, ja.
Was ist denn der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Influencer, den du jetzt als kreativ bezeichnen würdest und dann, wie du den Vergleich vorhin gezogen hast, einer Anzeigenseite bei der Gala, die ja theoretisch beliebig bespielt
das
werden
ich jetzt,
kann.
Das war jetzt auch sehr einfach und infantil erklärt, um das meiner Oma oder meinem Vater greifbar zu machen, um überhaupt ansatzweise zu verstehen, was wir machen, weil es natürlich wesentlich komplexer ist und nicht so einfach zu erklären oder so einfach zu vergleichen ist.
Aber nochmal, also wofür du bezahlt wirst, ist ja nicht, dass deine Influencer Kunst machen, sondern dass die Werbebotschaften vermitteln im Auftrag von Kunden, die sich wiederum ein Stück weit die Reichweite einkaufen,
die
oder?
Die Kunst ist beides zu verknüpfen und sehr authentisch miteinander zu verzahnen. Und natürlich sind das absolute Künstler, die ihren eigenen Stil haben, ihre eigene Art und Weise, Sachen zu transportieren. Hier haben auch eine starke Community jeweils aufgebaut, die genau das sehen will, was sie sind und was sie zeigen und sie wie so eine Freundin quasi an die Hand nehmen und sagen, hey, das ist mein Leben. Und deswegen schauen die Personen ja deren Stories und deren Posts und kommentieren und schicken Nachrichten und wollen alles wissen und alles tragen, was die jeweilige Person trägt. Diese Werbung ist nur ein Gimmick on top und es sollte niemals zum Prio-Punkt Nummer 1 werden, sondern es ist natürlich ein Business geworden, es hat sich super professionalisiert innerhalb der letzten Jahre.
Auch mit dir zum Beispiel, also du profitierst ja davon. Ja.
Ja, natürlich, aber es ist auch ein Business geworden, aber die Brands sind auch sehr froh, dass es dieses Business gibt, weil es einfach ein Business ist, was funktioniert. Und ich bin eigentlich ein absoluter Printfreund, weil ich auch aus dem Bereich komme und damals bei der Textilwirtschaft gearbeitet habe und ein absoluter Freund von den Zeitschriften bin, in denen man noch blättert und liest und wirklich haptisch was in der Hand hält. Gleichzeitig ist die Zeit aber so weit fortgeschritten, dass es einfach in Zukunft immer digitaler wird. Und ich persönlich habe zum Beispiel noch nie einen einzigen Rabattcode eines Influencers benutzt und damit geshoppt. Ich bin wirklich ein stationärer Einzelhändler, Unterstützer und Käufer. Finde es aber einfach ein Bereich, der immer mehr Relevanz hat. Und deswegen ist es immer professionalisierter. Und es muss einfach eine Schnittstelle sein zwischen Content, den ich halt zeige und der ich bin und der mich ausmacht als Mensch und dass man das halt passend mit Produkten unterstützt, die man seinem Follower jeweils empfiehlt und damit sein Business, was man wirklich so viele Stunden am Tag, so viele Stunden Zeit investiert, Leidenschaft investiert, dass man das damit aber auch tragen kann und dass es auch wirklich zu einem Beruf geworden ist und dass der jeweilige Influencer davon natürlich auch leben kann, logischerweise.
Du sagst, du findest es auch deshalb gut, weil es funktioniert. Dazu haben wir eine Frage aus der Community. Wir haben ja wie immer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt. Wir haben Tessa im Podcast. Mhm. Was wollt ihr wissen? Und ich spiele dir mal eine Frage vor, die uns per WhatsApp erreicht hat. Ja?
Hallo, mein Name ist Nina Schink. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei der Bild und Autorin des Buches Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört. Und ja, ich würde gerne von dir wissen, wie viel bringt Influencer-Marketing überhaupt? Ich habe oft das Gefühl, dass es einfach nur eine Blase ist, wo Unternehmen gehört haben, hey, ich muss jetzt auf Instagram setzen. Und ja, irgendwelche Influencer buchen oder Menschen mit einer Reichweite, aber oft ist es überhaupt nicht zielführend.
Wenn es nicht zielführend wäre, dann wäre es nicht so erfolgreich, wie es ist. Innerhalb der letzten 5 Jahre, in denen ich mich mit Influencer-Marketing jetzt sehr stark ausgetauscht habe und in denen ich gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass diese Relevanz und dieses Tool immer mehr an Bedeutung zunimmt. Allein schon nicht nur vom Budget, mal vom Budget abgesehen, dass es jetzt Milliarden sind, die nur in Deutschland für Influencer-Marketing ausgegeben werden, dass Brands, also Marken, sich komplett auf Influencer-Marketing fokussiert haben und leider teilweise komplett aus den Printmedien und den verschwunden sind und da gar nicht mehr schalten. Wobei ich immer sage, 360 Grad ist das A und O, aber im Prinzip ist Influencer-Marketing das A und O geworden. Und das zeigt, wie bedeutend und wie wichtig dieses Tool geworden ist, dass man auf persönliche Empfehlungen von Leuten immer mehr setzt, dass es einfach ein Tool geworden ist, was die entscheidende Brand Awareness als auch Image, als auch Sales Form geworden ist, in jeglicher Art und Weise. Und damals wurde es auch noch schon ins Lächerliche gezogen. Ich weiß noch, 2015, 2016, da wurde es auch schon gesagt, ja, das ist jetzt nur von kurzer Zeit und das ist eine Blase. Und es ist immer entscheidender geworden, immer wichtiger geworden. Es sind neue Tools wie TikTok dazu gekommen. Es wurde immer mehr an Werbung. Und jetzt aktuell durch Corona seit März muss man dazu sagen, anfangs war es erstmal, dass alle super verhalten waren, dass alle nicht wussten, wo geht die Reise hin. Aber es ist immer stärker geworden, weil das E-Commerce-Thema, das Online-Business natürlich extrem gewachsen ist. Alleine Amazon hat 3-mal so viel Umsatz gemacht.
Wie hat sich ganz konkret dein Umsatz entwickelt, wenn du zum Beispiel jetzt so das, nehmen wir mal das dritte Quartal 2020, dir anschaust im Vergleich zum dritten Quartal 2019?
Ich kann jetzt leider keine auswendig die Zahlen, also Prozente nennen, aber ich glaube fast verdoppelt.
Nicht schlecht.
Ja.
Das sagst du so lässig, aber es ist doch eigentlich eine riesen News, also es ist doch ein wahnsinniges Wachstum, oder?
Ja, wobei man ja einfach sagen muss, wir sind erst seit Juli 2018 als Agentur gegründet, sodass natürlich, sag ich mal, eine Verdopplung in den ersten 1-2 Jahren relativ üblich ist. Das heißt, man ist ja auf einer ganz anderen Base gestartet. Von daher würde ich jetzt davon kein Wunder oder sowas sprechen, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen unemotionaler, aber natürlich freut es einen und natürlich sieht man, vor allem nach dem Schock im März mit -76%. Das weiß ich noch, das war wirklich erstmal für alle eine Herausforderung, der wir uns aber gestellt haben. Und umso glücklicher macht es mich, dass wir die Herausforderung annehmen konnten und sie auch ins Positive lenken konnten, ja.
Du hast ja vorhin gesagt, als du losgelegt hast mit dem Geschäft 2015, 2016 wurden Influencer und auch Influencer-Marketing noch ein bisschen belächelt. Seitdem hat der Anteil stark oder das Geschäft stark zugenommen. Dieser Sicht teile ich auf jeden Fall. In diesem Jahr gab es ja nochmal so einen riesen Shitstorm in Anführungszeichen gegen Influencer, vor allem ausgelöst durch Oliver Pocher, ja, den Comedian. Wahrscheinlich bist du ihm auch mal auf Instagram gefolgt, um dir anzuschauen, was er da tut. Ich habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal in seinen Song reingehört, den er extra mit seiner Frau Amira aufgenommen hat. Ich glaube, im Juno war das. Der heißt Influencer. Und in dem Refrain, das lese ich mal kurz vor, sagt er über Influencer: Ihr seid schlimmer als die Grippe, ohne Filter seht ihr aus wie Gespenster, für ein paar Likes springt ihr gleich aus dem Fenster. Was entgegnest du ihm?
Das ist natürlich auch Show, die er macht. Es ist quasi Show gegen Show. Also er möchte natürlich auch mit seiner Kritik unterhalten und das macht er auch. Und ich muss auch sagen, er unterhält mich damit auch gut. Also wenn ich mir das angucke, ich kann darüber auch schmunzeln. Ich muss auch sagen, in manchen Kritikpunkten hat er komplett recht. Ist auch richtig so.
Zum Beispiel?
Wenn man natürlich, er nimmt natürlich dann die jeweiligen O-Töne so gespitzt raus, dass sie teilweise natürlich auch etwas verfälscht sind. Aber im Grunde natürlich, wenn man dann während Corona, während des Shutdowns überall hinreisen muss oder wenn man natürlich gewisse Themen als super wichtig empfindet, die aber in der aktuellen Situation nicht ganz so entscheidend für die Menschheit sind, ja, kann ich das natürlich nachvollziehen. Und es sind alles Menschen. Es sind Menschen und deswegen folgen wir ihnen. Und sie sind alle menschlich und sie machen Fehler. Und natürlich sind einige Kritikpunkte berechtigt und auch viele Influencer haben sich dafür entschuldigt und haben gesagt, dass es absolut nicht in Ordnung war. Im Grunde muss man aber auch sagen, natürlich ist es eine Form des Entertainments, die er bietet. Und ich habe noch nie gesehen, dass er sich jetzt, wenn wir den Vergleich mal mit den Modezeitschriften nehmen, dass er sich jetzt eine Gala genommen hat und gesagt hat, oh, aber in der aktuellen Situation, wie könnt ihr denn über die neuesten Hosenformen der Saison sprechen? Und oh, ihr habt 3 Rechtschreibfehler auf der Seite. Oh, also ich meine, wir könnten jetzt auch um Gottes Willen, ich liebe die Gala nicht, aber wir könnten jetzt auch diverse Zeitschriften auseinandernehmen und da würden wir auch alle dann schmunzeln oder sagen, naja, in Anbetracht der Tatsache, was wir da jetzt gerade für Themen haben, ist das jetzt relevant?
Ja, der Witz bei Olli Pocher ist ja auch, dass er auf Instagram diese Kritik an Influencern, die wiederum mit Instagram ihr Geld verdienen, angewendet hat und dadurch ja ein bisschen selbst zum Influencer geworden ist.
Er hat jetzt fast 2 Millionen Profil, Follower.
Genau, fast 2 Millionen Follower, ja, und mit seiner Frau zusammen auf seiner Daily Show.
Er macht das super. Also er macht eine super Show, er macht ein super Entertainment, so wie die Influencer auch. Er ist auch Influencer, auch wenn er das nicht wahrhaben möchte oder nicht so genannt werden möchte, weil er ja dagegen so gegen wettert. Aber ich empfinde es als, ich finde es amüsant.
Du nimmst das sportlich.
Ich finde es super amüsant und wir hatten tatsächlich auch den Fall, dass Olli Pocher unsere Influencerin, die ich eben genannt habe, Carina, wegen Celeblue ins Lächerliche gezogen hat. Und das war im April, wenn mich nicht alles täuscht. Und Carina hat mir dann sofort eine WhatsApp geschrieben, Tessa, oh mein Gott, ich bin bei Olli Pocher. Ich sofort das Handy gezückt, sofort bei Instagram reingegangen, mir das Video angeguckt. Und es war super witzig. Natürlich hat er sie aufs Korn genommen und hat auch Celeblue aufs Korn genommen und hat diese Zellulite, warum wendet eine Anfang 20-jährige Zellulite an? Aber wirklich, Carina hat Zellulite und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist einfach eine Schwäche des Gewebes, das kann bei 18-Jährigen auch auftauchen. Aber es war halt trotzdem, wir haben drüber gelacht und weil Carina und wir das halt so sportlich und so super amüsant genommen haben, war es ein mega Erfolg für Carina.
Sie hat wiederum neue Follower
bekommen. Es war super erfolgreich, das war das PR-Tool überhaupt, das wir hätten haben können. Deswegen, wie gesagt, ich kann mich darüber, er hatte ja auch recht, es war ja auch amüsant und auch wie sie es gemacht hat und so ein bisschen Sextails mit ihrem Bein und mit dem Einreiben und er hat das dann so richtig aufs Korn genommen, hat dann so ein Rapsöl genommen aus dem Supermarkt und hat das dann auch auf seinem Schenkel verteilt. Es war super lustig, man darf das nicht alles zu ernst nehmen. Und
eigentlich kannst du ihm ja auch ein bisschen dann dankbar sein, wenn er deine Influencerin gepusht hat.
Wir haben dann auch ein Interview in der Rheinischen Post gegeben dazu und ich habe auch gesagt, danke Olli, also in dem Interview und habe gesagt, super, weil das war der beste PR-Deal, den wir hätten haben können. Carina hat dadurch über 120.000 Views, ist nach oben katapultiert worden, hat super viele neue Follower bekommen und die Kooperation mit Celeblue hat nochmal Fahrt aufgenommen. Also für alle ein Riesengewinn. Es war Entertainment, für uns war es gut. Also von daher, ich nehme das super sportlich. Wie gesagt, er hat auch mit vielen Punkten recht, aber es ist auch eine Show. Und wir konnten ihm nur danken für diesen PR-Push.
Also Respekt, dass ihr das auf jeden Fall so sportlich genommen habt und quasi als eigenen Erfolg verbuchen könnt. Ich glaube, seine Kernkritik ist doch, dass Influencer im Prinzip eine Dauerwerbesendung abhalten und das tarnen als, ich bin eure beste Freundin und empfehle euch Produkte, im Endeffekt aber wie Litfaßsäulen beliebig angestrichen werden können mit der Werbung, für die sie gerade bezahlt werden. Da denke ich mal, das müsste dich doch schon wurmen, wenn du mir gerade gesagt hast, eigentlich sind Influencer Künstler und eben keine beliebig beklebbaren Litfaßsäulen, oder?
Absolut. Also es geht auch wahrscheinlich es gibt natürlich in jeder Branche ein paar schwarze Schafe, um Gottes Willen, aber die sind dann auch nicht langfristig erfolgreich. Also die, die wirklich langfristig erfolgreich sind, die haben immer einen gesunden Mix aus wirklich relevantem Content und Content, der werblich ist. Und das ist
also relevanter Content meinst du zum Beispiel Dinge, die schon vor ihrem Influencer-Business gemacht haben, einfach nur um ihren Followern zu erzählen, was sie...
Die sie ausmachen, die sie sind, die sie ihr Leben zeigen und für die sie stehen.
Ich habe mal eine Influencerin mir genauer angeschaut aus deinem Portfolio, weil sie Düsseldorferin ist, finde ich super spannend, Tané Christine heißt sie. Und mir heute, wir haben Montag, den 9. November, ihre letzten 5 Posts angeschaut, weil du sagst, es ist immer ein gesunder Mix. Darin hat sie eine Proteinwerbung, eine Urban Sports Club Werbung, eine Werbung für Fitnesskleidung, das so unter den werblichen Posts und einmal ein Halloween-Kostüm und einmal ein Bikini-Bild. Also 2, wie du sagst, relevanter Content ohne Werbung und 3-mal Werbung. Ist das für dich eine gesunde Mischung?
Ja, also das ist, also bei Tané Christine ist es wirklich eine sehr, sehr gesunde Mischung. Sie ist nicht nur Influencerin, sie ist ja auch Model. Sprich, sie hat natürlich Shootings, aktuell durch Corona etwas weniger. Ist aber parallel auch wirklich ein Sinnfluencer, würde ich sagen, weil sie einfach jetzt auch ganz frisch zum 1. November ihre eigene Praxis aufgemacht hat im Bereich Psychologie. Sie gibt super viele Tipps an ihre Community weiter, ist super unterhaltsam, also sehr, sehr humorvoll, hat dadurch eine ganz tolle Art und Weise und ihre Community liebt sie und hat eine sehr starke Engagement Rate. Sie hat jetzt nur in Anführungsstrichen 70.000 Follower, hat aber eine sehr starke, gute Community, die alles, was sie hat, auch haben wollen und die ihre Ratschläge lieben und sie nimmt sich da auch super viel Zeit, gibt Workshops zum Thema Psychologie, gibt Workshops zu ihrem Leben, zu ihrem, wie du schon eben gesagt hast, Proteinshakes und also Ernährung. Sie hat einen eigenen Foodblog, sie macht super viel Sport und all das betreibt sie mit Leidenschaft. Und weil sie so vielseitig ist und weil sie eben nicht nur die klassische Influencerin ist, sondern weil sie auch noch Psychologin ist und jetzt ihre eigene Praxis in Oberkassel aufgemacht hat und einfach eine Macherin ist, ist sie halt auch super besonders. Und das macht sie halt auch sehr, sehr stark. Und wir haben nur Long-Term-Kooperationen mit ihr, also das heißt wirklich auf Langzeitbasis, mit diversen Brands, die alle mega begeistert sind, weil sie das schön umsetzt, aber nicht zu werblich, sondern so auf einer humorvollen Art und Weise, auf einer Weise, die die Community dankend annimmt.
Ja. Das ist natürlich aus Sicht von Werbekunden auch genial, dass sie eben nicht einfach nur eine Anzeige wahllos an eine riesen Zielgruppe auf eine Seite drucken müssen, sondern jemanden wählen, wo sie wissen, die vermittelt das so extrem glaubhaft. Und ich glaube, Glaubwürdigkeit ist ja irgendwie das Kernasset, was ihr habt. Ja. Dass die Leute es ihr am Ende im wahrsten Sinne des Wortes auch abkaufen, was sie erzählt.
Tané ist auch eine Influencerin, die Kooperation sehr überlegt annimmt. Das heißt, sie bekommt eine Vielzahl an Angeboten, aber nur einen Bruchteil nimmt sie an. Also theoretisch, jeder meiner Influencer könnte wesentlich mehr Geld verdienen, aber man muss halt einfach auch gut abwägen. Es ist entscheidend und wichtig, in welche Weise man sich positioniert und was man zeigt und bewirbt.
Wo wir beim Thema Zeigen sind, berätst du eigentlich auch Influencerinnen, also Frauen, wie viel Haut sie zum Beispiel zeigen oder wie weit sozusagen das Private gehen soll? Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Tané bleiben, gibt es ja schon relativ viele Bikini-Bilder und auch mal in Dessous. Und wenn man das jetzt alles nicht weiß mit der Praxis in Oberkassel, sieht man sie ja vor allem als Fitnessmodel und als jemand, die so dieses klassische weibliche Rollenbild vermittelt.
Ich finde es super, dass sie gerade diesen Mix schafft. Dass sie ist Unternehmerin jetzt, sie ist selbstständig und sie steht aber trotzdem zu ihrer Weiblichkeit. Und ich finde, gerade das macht einen weiblichen Entrepreneur aus. Dass man eben sich nicht dafür schämen muss und nur im Rollkragenpulli rumlaufen muss, wenn man beruflich erfolgreich ist. Man hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Natürlich als auch so einem Vorurteil, wie kann man ein Bikini-Bild hochladen und gleichzeitig Unternehmerin sein? Aber ich finde, das hat doch nicht etwas mit Entweder-Oder zu tun, sondern wow, sie ist erfolgreich, sie ist smart und sie ist auch noch attraktiv. Und warum dürfen das Männer und warum Frauen nicht? Also das ist halt immer so diese Frage. Und ich finde das schön, dass sie beides so toll kombinieren kann, dass sie ihren Körper und ihren Geist quasi kombiniert und alles von sich preisgibt und zeigt. Also nicht alles preisgibt im Sinne von auch ihre privaten Sachen unbedingt, aber dass sie halt trotzdem sich als Person komplett vollumfänglich zeigt. Und hat da auch einen ganz tollen Mindset und auch einen sehr modernen Ansatz. Und das finde ich toll.
Du sagst, für dich sind moderne Unternehmerinnen nicht nur erfolgreich im Geschäft, sondern eben auch gut aussehen, beziehungsweise zeigen diese weibliche
nicht
Rolle.
Unbedingt.
Nicht unbedingt, aber du hast es gerade als,
um Gottes
als
Beispiel gesagt. Ja. Nein, ich finde nur, man sollte sich nicht dafür schämen, wenn man halt ein Bikini-Bild hochlädt, warum sollte man sich dafür schämen, wenn man ja trotzdem, deswegen ist man ja nicht weniger smart oder weniger erfolgreich, das meinte ich damit, ja.
Du bist ja auch Unternehmerin und wie wichtig ist es dir sozusagen, dieses geschäftlich Erfolgreiche mit dem Aussehen zu verknüpfen und auch nach außen zu vermitteln?
Es ist natürlich eine Visitenkarte. Also der eigene Instagram-Kanal ist auch bei mir recht persönlich teilweise, aber es ist ein persönliches Business und es ist meine Visitenkarte. Ich zeige natürlich auch, ich präsentiere dort neue Influencer, die wir im Pool haben. Ich zeige Artikel von Events, die wir konzipiert haben. Neue Projekte, die 2021 kommen, von bis. Ich bin ein Teil davon, meistens in Gruppenbildern mit natürlich Influencern oder Marken zusammen. Aber es ist meine Visitenkarte. Und das ist in dem Bereich und in der Branche nicht unentscheidend.
Also du tust schon auch viel bewusst für dein Äußeres, um da weiterhin mitmischen zu können.
Ich würde nicht sagen, das ist, also wenn ich jetzt weniger für mein Äußeres tun würde, dass ich deswegen weniger erfolgreich wäre. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache das für mich, aber ich finde, man sollte sich nicht verstecken oder dafür schämen müssen, wenn man halt im Urlaub mal ein Bikini-Bild hochlädt. Also mache ich auch seltener, aber ich finde, dass dafür sollte man sich nicht schämen. Ich finde, das ist schade, dass das oftmals kritisiert wird oder dass man da mit einem Finger drauf zeigt, weil letztendlich zeigt es nur, dass das alles selbstbewusste Frauen sind, die zu allem, was sie machen, auch stehen und dass sie einen gewissen, sich etwas aufgebaut haben in jeglicher Art und Weise. Und das finde ich halt auch gerade bei Tané bemerkenswert. Sie ist super diszipliniert, sportlich gesehen, ernährungswissenschaftlich gesehen, in ihrer Karriere, was sie alles durchzieht und das in so jungen Jahren, finde ich Chapeau.
Könntest du dir selber vorstellen, Influencerin zu sein oder zu werden?
Nein, ich bin super gerne behind the scenes, hinter der Kamera und ich finde das toll. Ich mag auch gar nicht, ab und zu natürlich machen wir auch mal Fotos, aber ich bin eigentlich nicht. Ich bin gerne behind the scenes und stehe nicht so in der Öffentlichkeit. Das ist nicht so meins.
Du bist ja auch schon seit einigen Jahren in Düsseldorf und hast auch 2018 bewusst in Düsseldorf dein Unternehmen aufgebaut. Warum hast du dich eigentlich für diese Stadt entschieden? Also welchen Instagram-Faktor hat Düsseldorf für dich?
Düsseldorf ist für mich wirklich meine absolute Lieblingsstadt in Deutschland. Und ich muss sagen, es gibt so viele Talente und Künstler hier in Düsseldorf, dass für mich die Entscheidung auch sehr schnell getroffen war und ich einfach die Stadt so inspirierend finde. Und es gab damals noch keine Influencer-Marketing-Agentur in Düsseldorf, zumindest keine, die ich kannte oder die mir gesagt wurde. Und alle haben händeringend unsere Agentur angenommen und sind gerne zu uns gekommen. Und das war natürlich auch nochmal ein Benefit. Ich glaube, wenn ich jetzt in Hamburg oder München vielleicht gegründet hätte, hätte man es etwas schwerer gehabt. Also ich muss sagen, und Düsseldorf ist eine Medienstadt, ist eine Modestadt. Früher war es noch eine stärkere Modestadt durch die wegfallenden Messen, vor Corona auch schon, war es erschwert. Aber für mich ist es immer noch eine Modestadt. Und ich sehe da auch nach wie vor sehr, sehr viel Potenzial in dieser Stadt.
Wer sind so die erfolgreichsten Düsseldorfer Influencer aus deinem Portfolio?
Wow, viele, viele. Wir haben Petra Dinas von Lieblingsstil, die wirklich im Premium-Segment modisch unterwegs ist, die eine reife Frau ist. Dann haben wir Tani Christino, die du eben auch angesprochen hast, die wirklich von Model-Influencer bis hin zur Psychologin alles abdeckt. Wir haben eine Efanthia Benetato, die Reality-TV-Sternchen ist, die noch vor 2 Monaten um die 50.000 Follower hatte und jetzt fast über verdreifacht ist. Also die hat durch das TV-Format Sommerhaus der Stars hat sie jetzt 174.000 Follower. Wir haben so viele Düsseldorfer, aber auch Kölner, wir haben aus Essen, welche von Germany's Next Topmodel, wir haben welche, die gar nicht aus dem TV-Bereich kommen, also wirklich von bis, aber Düsseldorf hat sehr viel zu bieten.
Vielen, vielen Dank, Tessa. Soweit schon mal. Du weißt, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dass wir zum Ende jeder Folge immer noch so eine kleine persönliche Erfahrungstipp-Frage mit reinnehmen, damit unsere Leute auch ganz praktisch von dir was lernen können. Und ich habe mir überlegt, wenn man dir jetzt so zuhört, hat man auf jeden Fall verstanden, Influencer-Marketing ist nicht nur das große Ding, sondern wird es auch auf eine Weile bleiben. Und du sagst ja, Unternehmen gehen immer mehr in Onlinehandel. Das wird boomen mit Corona noch mehr, aber in jedem Fall weiterhin. Und da habe ich mich gefragt, wenn uns jetzt jemand zuhört, der oder die loslegen will mit Instagram, um das zu nutzen, um die eigene Marke nach vorne zu bringen. Kannst du da mal einen Tipp geben, wie man anfangen soll? Also worüber sollte man sich Gedanken machen?
Man muss auf jeden Fall eine Nische und einen roten Faden finden für sich, aber nicht kopieren, weil es gibt ja schon andere, die diesen Stil haben und man muss sich so ohnehin authentisch bleiben. Das heißt, finde deinen eigenen Stil und finde deinen roten Faden und sei authentisch und baue es so wirklich strategisch und konsequent auf. Es ist aktuell schwieriger zu wachsen als früher bei Instagram. Das ist durch den Algorithmus und natürlich auch durch die Vielzahl an Profilen etwas schwieriger geworden. Aber mit Leidenschaft und wirklich mit einer guten Idee bin ich mir ganz sicher, kommt man immer weiter.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja, liebe Leute, das war Folge 4 von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de. Das ist übrigens auch unsere Webseite und da empfehle ich euch diese Woche mal besonders drauf zu schauen, denn in der nächsten Woche in unserem Podcast haben wir einen ganz besonderen Gast, den neuen Oberbürgermeister Stefan Keller. Und den Podcast mit ihm werden wir live streamen und wie ihr dabei sein könnt und euch auch einbringen könnt mit euren Fragen, das erfahrt ihr auf unserer Internetseite wirtschaftspodcast-düsseldorf.de und könnt euch da sogar auch für ein Newsletter anmelden, dass ihr ganz bequem die Infos in euer Postfach bekommt. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns treu bleibt und das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Euer Max.
Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.